Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Wenn du jetzt denkst, oh, jetzt haben sie vergessen, das Abendmahl zu nehmen, ist alles so schön vorbereitet, das kommt noch. Und die Predigt soll uns ein Stück, nein, nicht nur ein Stück, sie soll uns darauf vorbereiten und einstimmen. Und ich möchte ohne Umschweife direkt einsteigen in das Wort Gottes. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam Bibel rauszunehmen, zu lesen und Dinge aufzuschreiben, zu notieren, weil wir wollen es auch unter der Woche immer wieder vertiefen. Jetzt beginnen ja morgen die Kleingruppen und wir werden das Thema des Sonntags ganz intensiv durchackern, damit wir es nicht nur einmal gehört haben, sondern auch anwenden können für unseren Alltag. Wenn du sagst, das ist gut und denkst, das ist gut, dann sag doch mal Amen. Amen. Gut, das freut mich. Lasst uns einsteigen in Matthäus 5 und dort die Verse 23 bis 24. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder oder auch Schwester etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und deiner Schwester. Und dann komm und opfere deine Gabe. Lass erstmal alles stehen und liegen. Also lass erstmal alles stehen und liegen. Es ist etwas anderes wichtiger. Wichtiger als Opfer, wichtiger als dein Geben ist mir deine Herzenshaltung. Und nicht nur deine Herzenshaltung Gott gegenüber, sondern wichtiger ist mir deine Herzenshaltung mir und den Menschen gegenüber. Oh wow, deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Nächsten. Vielleicht denkst du, ja, schön. Schön, aber was hat das mit mir zu tun? Also ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal irgendwie ein Tier geopfert? Ich gucke nochmal rum, damit ich niemanden übersehe. Dachte ich mir. Und wir lesen dann so, da, ja, bevor du opferst auf dem Altar. Also ich habe keinen Altar zu Hause. Ihr? Ich bin mal gefragt worden. Das muss ich kurz zum Besten geben. Als ich noch in der Bank gearbeitet habe und den Leuten dann erzählt habe, wie so mein Morgen aussieht, warum ich so ein bisschen zeitiger aufstehe, und habe ich gesagt, ja, ich mache Andacht. Ja, und die Andacht, ja. Und die eine guckte mich mit großen Augen an und sagte, was ist denn los? Naja, Herr Weise, haben Sie dann zu Hause so richtig einen Altar? Also so wie die Vorstellungen sind. Also, ne, wir haben zu Hause keinen Altar, wir opfern in dem Sinn nichts. Was hat das denn mit uns zu tun? Wisst ihr was? Was wir gerade gemacht haben, wir haben gerade gemeinsam Gott gelobt, angebetet, wir haben Gott Lob geopfert, ja? Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ah ja, komm, mir geht's so gut, das Lob heute, das kam, haha. Das kam so raus, weil das, ja, wenn es mir gut geht, dann zu loben, easy, oder? Ganz ehrlich, da habe ich so viel Grund. Aber jetzt stell dir mal vor, vielleicht brauchst du dir das gar nicht vorstellen, sagst du mit deiner Vorstellung, ich bin mittendrin. Und du weißt, wenn ich etwas sage von Lob, Opfern, ja, ich habe gerade so viel, da könnte ich am liebsten was anders machen als loben. Schimpfen, oder, ja? Dann ist es ein Opfer. Wir haben gerade zusammen, früher haben wir gesagt, das Opfer eingesammelt. Geld, Spenden eingesammelt. Ne? Kann sich noch jemand daran erinnern, dass dann im Gottesdienst hieß, so jetzt sammeln wir ein Opfer ein. Oh. Und das war so. Oh. Aber wenn wir aus dem, was wir haben, etwas geben, was wir uns leisten können, dann würde ich das nicht als Opfer bezeichnen, sondern dann ist es eine freiwillige Spende und das ist mega gut. Aber Opfern, bei Opfer, ich weiß nicht, wie euch geht, wenn ich Opfer höre, merke ich, das tut weh, oder? Ein Opfer, das kostet was, oder? Seid ihr mit mir? Lobopfer. Schon ein krasses Opfer so oder so. Und wenn du durch Tiefen gehst, dann ist es nochmal was anderes. Dankeschön. Ich werde wahrscheinlich keine Zeit dazu haben, aber das ist total lieb. Dankeschön. Und wenn wir da jetzt bei dem Opfer stehen bleiben würden und sagen, okay, gut, dann hat es ja doch was mit mir zu tun. Ich will nochmal Jesus zitieren in Markus 11. Schlag mir gerne Markus 11 ab Vers 24 bis 25 auf. Denn dort bezieht Jesus genau das, was er hier zum Opferbringen gesagt hat, auf das Gebet. Schaut mal, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Na, das ist ja sensationell, oder? Das ist ja der Hammer, was hier steht. Alles, da steht tatsächlich alles, um was ihr auch betet und bittet. Und dann fügt er noch an, und wenn ihr steht und betet, oha, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Also ich habe gedacht, jetzt haben wir den Salat, oder? Jetzt verbindet Jesus dieses Gebet, diese Beziehung, dieses Gespräch mit Gott, mit der Vergebung, die wir untereinander aussprechen und suchen sollen. Oha! Jetzt sind wir doch nicht fein raus. Es geht also darum, auch selbst wenn wir beten, sollen wir uns drum kümmern und darüber nachdenken, ob die Beziehung zum anderen in Ordnung ist. Also Gott geht es um unsere Herzenshaltung. Darf ich dir das so zurufen? Gott geht es um dich und deine Herzenshaltung, wenn du und ich, wenn wir zu ihm kommen. Das Thema unserer Predigtreihe ist ja Gebet. Und ich habe diesem Predigtthema heute ganz einfach die Überschrift gegeben, Gebet und Vergebung. Wir sind da mittendrin. Ihr habt das vielleicht schon geahnt, dass es heute um dieses Thema geht. Aber vielleicht fragst du dich auch, wie ich, wie und warum gehören Gebet und Vergebung zusammen? Nur wegen dieser Bibelstelle? Warum gehören diese beiden zusammen? Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, ich habe das auch von Leuten schon gehört, weißt du, die Sache, mit Gott in Verbindung zu treten und ich bete zu ihm, das ist meine Sache. Da bin ich mit ihm zusammen. Das ist völlig losgelöst von der Beziehung zu Menschen. Da kann ich ihn anbeten, nur mein Gott und ich. Und die anderen ringsrum, das stört keiner. Kennt ihr das? So, das ist so mein Gott und ich. Vielleicht geht es dir so, aber Gott geht es nicht so. Ja, er will dich, aber er will dich und auch den anderen. Warum? Ganz einfach, weil er dich und den anderen liebt. Guck mal, das ist wie, ich spreche jetzt mal so die Eltern unter uns an oder Erzieher oder sowas. Wenn du Kinder hast und du liebst sie beide, alle drei, alle vier, wie viele du auch immer hast. Und du siehst, wie sie ein Problem miteinander haben. Da bist du als Eltern nicht, dass du sagst, okay, komm, ich habe mit dem einen jetzt Gemeinschaft, wir haben so eine tolle Zeit. Dich schmerzt das, wenn das andere nicht funktioniert. Versteht ihr? Und so ist es bei Gott. Du stehst vor mir, Stefan. Aber auch mit deinen Beziehungen, nicht nur du allein. Ist mir so bewusst geworden, so wichtig ist Gott das. Gott geht es um mehr. Und schaut mal in den ersten Johannesbrief. Julian, du bist ein Schatz. Gebt ihm nochmal einen Applaus, bitte. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20 bis 21 steht etwas, da habe ich erst gedacht, naja, ich lese euch erstmal vor und dann reden wir kurz drüber. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder oder auch Schwester, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder oder Schwester lieben soll. Ich bin ganz ehrlich zu euch, als ich das gelesen habe, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Wisst ihr, was ich dachte? Doch, ich kann das. Und ich bin ehrlich, mir fällt es leichter, Gott zu lieben, den ich nicht sehe, als den zu lieben oder die zu lieben, die ich pausenlos um mich habe. Versteht ihr? Ich dachte, habe ich jetzt irgend fehlt hier ein Wort oder habe ich was falsch? Das steht tatsächlich so da. Wie ist das gemeint? Also ich meine denjenigen, die jeden Tag auf Arbeit, jeden Tag in der Schule und Nervensäge, das, Gott lieben ist doch der Hammer, oder? Der ist, na, nicht weit weg, der ist ja da, aber so, versteht ihr? Die anderen sind einfach da, da kannst du schlecht den Arbeitsplatz so schnell wechseln oder was auch immer. Der ist da. Ich denke, es ist typisch menschlich. Also ich habe mich zumindest ertappt gefühlt. Aber Gott will tiefer gehen. Er will eben tatsächlich nicht nur dich, sondern uns gemeinsam. Und er sagt, wenn du von meiner Liebe und in dieser Beziehung mit mir so erfüllt bist, dann wirst du den anderen lieben können. Stell dir das mal vor. Dann wirst du den anderen lieben können. Oder zumindest vergeben können, kommen wir gleich noch dazu. Aber es ist etwas an Kraft Gottes da, wo es möglich wird. Heißt auch andersrum, dass wir Gott lieben, soll sich darin zeigen, wie wir mit den anderen umgehen. Also es wäre, wenn jemand sagt, boah, ich liebe Gott. Und du denkst, oh, das ist gut. Aber wäre gut, wenn da so 1, 2, 3 Menschen auch noch wären, wo man das sieht, im Leben von einem Menschen. Versteht ihr? Ich mache so ein bisschen mit Augenzwinkern, weil dann ist es manchmal ein bisschen besser verträglich. Das heißt mit anderen Worten, ich krieg Gott gar nicht anders als mit den anderen gemeinsam. Boah, das hatte ich mir anders vorgestellt. Nur mein Gott und ich. Was hat er sich da wieder ausgedacht? Aber vielleicht bist du ja auch ganz clever und hast schon ein Schlupfloch gefunden, weil du genau gelesen hast und hast gesagt, hier steht ja, ich liebe Gott und hasse meinen Bruder oder Schwester. Mache ich ja nicht. Ich hasse ja nicht. Also so böse bin ich ja, so böse Gedanken habe ich gar nicht. Aber ich will nichts zu tun haben mit dem anderen. Versteht ihr? Du hast, nein, wir hassen ja nicht. Wir haben nur gegen andere was. In der Hand auch, also mehrere Sachen. Aber wir, nein, also Gott bewahre, ich hasse nicht. Und dann bin ich raus, oder? Dann beschäftige ich mich wieder mit Gott und dann brauche ich den anderen. Du weißt, wie meine Antwort darauf ausfällt. Nicht gut. Nicht gut. Nein. Das ist nicht das, was Gott sich dabei gedacht hat. Aber das wusstest du wahrscheinlich schon, ganz tief drin. Ich glaube, wir wissen das. Aber vielleicht denkst du auch, und mir ging die Frage, aber es muss doch irgendwie auch einen Rahmen geben und das Ganze mit dieser, ich sag mal, mit dieser Vergeberei und Versöhnerei und sowas, das muss doch auch einen Rahmen haben. Irgendwo muss es doch auch eine Grenze irgendwas geben. Herzlich willkommen, du bist mit dieser Frage nicht alleine. Überhaupt nicht alleine. Ich will uns mal einen längeren Text lesen und die Bibel ist einfach so schonungslos, ehrlich, offen und man muss einfach manchmal schmunzeln, weil man einfach schlicht getroffen ist. Ja? Ihr habt heute schon so viel gestanden, ich lasse euch heute mal sitzen, aber schlagt mit mir gerne auf Matthäus 18, Vers 21 und wer die vorletzte Woche bei den Gebets- und Fastentagen mit dabei war, hat zumindest dieses Gleichnis schon mal gehört. Aber es fängt spannend an. Da trat Petrus, Matthäus 18, 21, zu Jesus und sprach. Der hatte also eine ganz entscheidende Frage. Herr, ich hätte gerne gesehen, wie der Petrus geguckt hat dabei. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Und ich kann mir vorstellen, dass sein Bruder, der ja auch zu den Jüngern gehörte, dabei stand. Vielleicht hat er zu Jesus gesagt, Jesus, ich habe da mal eine Frage. Wie viel mal? Und er macht Jesus ein Angebot. Ich weiß ja nicht, wie er so drauf war, aber kann mir vorstellen, dass er sagt, wie viel mal soll ich vergeben, Jesus? Denkst du, so eine ganz bedeutsame Pause, 7-mal? Guckt in die Reihe der Jünger und alle, wow, Petrus, du bist ja, wow, ein toller Hecht, heilig, 7-mal. Blöd nur, dass Jesus nicht so extrem beeindruckt war. Jesus spricht zu ihm, Vers 22, ich sage dir, nicht bis 7-mal. Oh, ich kann mir vorstellen, dass er sagt, oh herrlich, oh, nur 3-mal, das ist vielleicht besser. Nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Oh nein. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Unmöglich, das abzuzahlen. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Was für eine Tragödie. Lasst uns da mal bewusst reinversetzen. Das war Katastrophe. Hoch 10. Der Knecht nun, der fiel nieder, bat ihn kniefällig, was für eine Szene, und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen komplett. Jener Knecht aber ging hinaus, und auf dem Weg nach Hause, wo er sich so freute, nee, steht nicht da. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Ein Bruchteil von dem, was er gerade erlassen bekommen hat. Und er griff und er würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder. Guck mal, Déjà-vu, oder? Er fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht. Hier steht nicht, er aber konnte nicht. Er wollte nicht. Das ist eine Entscheidung. Sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt. Sie wurden traurig und gingen und berichteten es ihrem Herrn alles, was geschehen war. Und da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Lebenslänglich. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Boah. Wie anschaulich, wie alltagstauglich, oder? Und ich kann Petrus super gut verstehen, du vielleicht auch. Irgendwann reicht's mal, oder? Irgendwann ist mal gut. Und immer wieder dasselbe kommt, immer wieder dieselbe Sache, das nervt. 7-mal das großzügige Angebot. Aber statt einer löblichen Streicheleinheit, Petrus, oh, du bist echt vorbildlich, du bist so voller Liebe, ich staune über deine nahezu unmenschliche Güte und Geduld. 7-mal. Petrus, 3-mal hätte schon gereicht. Du bist so gut, so voller Liebe, ich bestaune dich. Nein. Jesus sagt 70-mal, 7-mal. Und wer eine Elberfelder hat, ich gebe mir mal kurz einen Tipp, schaut mal in die Fußnote, wie hier bei 70-mal, 7-mal ist eine Fußnote. Ich liebe die, ohne die hätte ich den Text nicht verstanden. Wisst ihr, was da steht? 70-mal, 7-mal, das heißt sehr oft. Wahnsinn, oder? Und ich denke, das reicht noch nicht einmal. Ich würde sagen, Jesus sagt damit nicht nur sehr oft, und hier wird es ernst, sagt er eigentlich immer. Immer. Danke, Elberfelder, aber immer. Immer. Das ist schon irgendwie ein Schock, oder? Vielleicht denkst du, ach komm, klar, das ist Kirche, das ist Christen und dann müssen sie immer über Gnade sprechen. Das ist dieses Ding mit dem Vergeben und das ist doch eigentlich nur was für Schwache. Können sich nicht selber wehren und sagen, ja, ich vergebe, alles gut. Ja? Aber das, darum geht es gar nicht. Nur mal so, selbst, was weiß ich, Dichter und Denker der letzten Jahrhunderte und Jahre haben sich dazu ganz anders geäußert. Ich habe mal 2 rausgegriffen, 1 von Mahatma Gandhi und 1 von Johann Wolfgang von Goethe. Vergebung ist eine Eigenschaft der Starken. Also wenn du mal wieder drüber nachdenkst und sagst, vergeben, ah, ist was für Schwache, Gnade ist was für Schwache. Das ist ein Ausdruck von Stärke, ihr Lieben. Johann Wolfgang von Goethe beschreibt es so, denn höher vermag sich niemand zu heben, als wenn er vergibt. Also nicht, ich lasse mich herab und vergebe. Nein, ich nehme Verantwortung und ich weiß, dass das ein ganz großartiger Akt ist. Das hat Größe oder Höhe. Jesus liefert mit diesem Gleichnis so ein eindrückliches Beispiel und er gibt uns gleichzeitig ein ganz großartiges Argument mit an die Hand, warum wir vergeben sollen, können und dürfen. Warum? Dem Menschen hier in diesem Gleichnis ist selbst so viel vergeben worden, das hätte er niemals, niemals, niemals bezahlen können. Niemals in seinem Leben. Diese 10.000 Talente haben wir in den Fasten- und Gebetstagen gehört. Es war mehr, als der reichste Mann damals überhaupt hatte. Niemals, nie auf Null kommen, geschweige denn irgendwie es ins Plus zu schaffen. Und jetzt stellt euch diese Szene nochmal vor. Wir wissen ja, wenn das verfilmt worden wäre. Da kniet dieser Knecht winselnd und bettelnd vor diesem König und sagt, hey, nimm mir bitte nicht meine Kinder, nimm mir bitte nicht alles weg. Ich versuche alles zu bezahlen. Was für eine Szene. König lässt sich da bewegen in seinem Herzen und sagt, okay, ich vergebe dir alles. Also wenn wir uns da mal so reinversetzen, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt beschreiben kann, was da für eine Last abgefallen sein muss. Und er, was weiß ich, nach Hause auf dem Weg war, sagt, ich kann meine Kinder und meine Frau behalten. Das war damals, das hätten die wirklich gemacht. Und er hätte die auch nicht mehr wiedergesehen. Das war Not hoch 10. Und auf einmal in diesem Moment fällt sie ab, ihm wird alles vergeben, bezahlt, 0. Ich suche da nach Worten. Und mit dieser Freude, Entlastung, Befreiung und nenn es, wie du es willst, alle die Emotionen, die du dir jetzt vorstellen kannst, steht er auf, geht raus und ist auf dem Weg zu seiner Familie, sie wiederzusehen und wiedersehen zu dürfen, wo er nicht wusste, ob er das nochmal kann. Und irgendwie unverständlich, also für mich unverständlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wird es in dem Film selber so gehen, ich sehe das und denke, nein, der geht doch jetzt, nein. Der geht doch jetzt nicht hin zu dem einen, der ihm da den Apfel, das Ei, ist egal. So wenig schuldete, und er wird ihn doch jetzt nicht hier. Er würgte ihn. Alter Falter, also ich meine, auch so sollte man das ja nicht machen. Aber der geht hin, schüttelt ihn, würgt ihn und du sitzt vielleicht, guckst den Film und denkst, ich würde dich jetzt würgen? Was hast denn du gerade erlebt? Hallo? Oder? Also versteht ihr ein bisschen die Emotionen, die da mitschwingen, wo man sagt, das kannst du doch jetzt nicht machen? Du hast hier Millionen erlassen bekommen und sagt, gibst du mir die 50 Kröten? Sonst? Hey! Aber bevor wir uns aufregen, dachte ich so bei mir, Stefan, schau mal, was Jesus hier in diesem Gleichnis verkündigt und mit diesem Beispiel zeigt, ist ganz klar die Kraft des Evangeliums. Weil was er hier beschreibt, was der König mit dem Menschen macht, der dort vor ihm um Gnade bittet, ist das, was Gott jedem Einzelnen von uns anbietet und was jeder von uns braucht. Jeder von uns braucht Vergebung und Erlösung. Amen. Jeder braucht das. Und wenn du sagst, boah, ich habe doch aber gar nicht so viel, wie ich könnte dir jetzt mal jemanden sagen, der hat. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass jeder von uns Schuld vor Gott hat, die wir selber nicht bezahlen können. Und wir brauchen seine Vergebung. Wir brauchen, dass jemand bezahlt. Und die gute Nachricht ist, dass es nicht nur in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis einen König gibt, der das damals getan hat, so wie es Jesus erzählt hat, sondern dass dieser König Gott selber ist und der heute hier ist und sagt, bezahlt. Ich habe für dich bezahlt, Stefan. Ich habe für dich bezahlt, Andreas. Ich habe für dich bezahlt, Gerda. Oder wie ihr auch immer heißt. Wie stark ist das? Und ich glaube, dass Gott uns das ganz neu vor Augen führen will und sagt, hey Stefan, denk immer daran, dass ich dir alles, und wenn ich alles sage, dann heißt das alles, alles vergeben habe. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir allen Grund dazu haben, Gott anzubeten. Immer, egal wie es uns geht. Das ist der Hammer. Gott hat vergeben. Und ich darf dich einladen, wenn du dieses Gespräch mit diesem König noch nicht hattest, und du sagst, boah, das macht gerade was mit mir. Dann such dieses Gespräch. Wird gleich eine Gelegenheit dazu geben, wo du mit diesem König, mit diesem Herrn sprechen kannst, der für dich alles gegeben hat. Und das musst du dir vorstellen. Dieser Jesus, der von keiner Schuld, also der keine Schulden hatte, der von keiner Schuld wusste, der ist für dich und für mich zur Sünde, zur Schuld gemacht worden, ist ans Kreuz gegangen und hat damit alles bezahlt. Es ist vollbracht, heißt, es ist bezahlt. Und jetzt ist die Frage, wie wir Menschen, wir überglücklichen Menschen, die so etwas erleben, wie wir damit umgehen. Und in dieser Geschichte passiert dieses Unfassbare, dass dieser Knecht hingeht und den anderen würgt und sogar einsperren lässt. Und ich habe euch das Ende vorgelesen und ich lese uns nur noch mal Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder euren Schwestern und Brüdern von Herzen vergebt. Ich musste hier kurz durchatmen, ganz ehrlich. Das hat er nicht gesagt, doch hat er. Warum ist Gott dieses Thema so wichtig? Überall taucht es irgendwie auf. Wer kennt das Vater unser? Wie heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Selbst in der Regierungserklärung von Jesus, in der Bergpredigt, dürft ihr euch gerne aufschreiben, Matthäus 6, Vers 14. Wenn ihr vergebt, dann wird euch vergeben werden. Und ich kürze das mal ab, wenn nicht, dann nicht. Ist uns das eigentlich bewusst? Krass. Was hat es also mit dieser Vergebung auf sich, dass Jesus und übrigens auch die Apostel so vehement zu einem Lebensstil der Vergebung auffordern? Notiert euch gerne auch nochmal Epheser 4, Vers 32. Seid zueinander mitleidig, gütig und vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Ich weiß, dass Vergebung unheimlich facettenreich ist, aber ich habe mal aus den ganz verschiedenen Dingen eigentlich keine Definition, sondern eher eine Beschreibung des Wesens von Vergebung zusammengestellt. Ich will uns das kurz mal mitgeben und zum Schluss, bevor wir beten, ein paar Gedanken noch ganz praktisch mit auf den Weg geben. Das erste ist, Vergebung ist eine bewusste Entscheidung. Vergebung ist kein Gefühl. Das ist wichtig. Ist eine Entscheidung, und zwar welche auf Schuldvorwürfe und auch Vergeltung gegenüber dem Verletzenden, den Täter, nenn ihn wie du willst, zu verzichten. Vergebung überwindet negative Gefühle wie Zorn, Wut oder Hass, lässt sich also nicht von ihnen treiben und ist im Grunde genommen ein Akt der Befreiung oder der Selbstbefreiung, der unabhängig von Reue oder Einsicht des Täters möglich ist. Kommen wir dann auch kurz noch dazu. Vergebung bedeutet loslassen. Nicht, und das ist mir auch wichtig, nicht vergessen oder bagatellisieren ist ja nicht so schlimm oder gar für gut heißen. Nee, alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Es bildet aber die Grundlage für einen möglichen Neuanfang, auch einen emotionalen Neuanfang. Also ich will es mal auf den Punkt bringen, vergeben macht frei und zuallererst dich selbst. Amen. Weil du etwas loslässt und es reinigt unser Herz. Ja, vergeben bedeutet in dem Sinn eine Chance vergeben. Wir kennen das aus dem Sport. Oh, eine Riesenchance und vergeben. Wisst ihr, beim Vergeben ist dieses Vergeben ein Verzicht auf die Chance, weiter über dem anderen zu stehen, der in meiner Schuld steht. Und loszulassen und die Forderung aufzugeben auf Rache. Und Vergeltung und die jemand anderes zu überlassen, der viel, viel, viel gerechter ist und der den Überblick hat, nämlich Gott selber. Aber bitte nicht in der Weise, dass du sagst, oh Herr, ja, ich vergebe. Ich übergebe dir die Vergeltung und Rache, aber mach's bitte gründlich, Herr. Ja? Wenn wir es abgeben, dann lass es uns abgeben und nicht wieder Gott Anweisungen geben, wie er zu machen hat. Er kann das besser. Ja, wir können ja da auch manchmal ganz schön fromm sein. Ja, ich habe vergeben, total. Ich hoffe, dass der Herr sein Werk an ihm tut. Unsere Herzen sind schon manchmal ganz schön verrückt, oder? Wenn wir ehrlich sind, was da manchmal so vorgeht. Alter, ist gut, dass das nicht durchläuft hier oben, ne? Vergeben bedeutet also loslassen, den anderen und auch seine Schuld, an dir verübte Schuld. Und dann fand ich ja krass, unabhängig von Reue oder Einsicht. Ich finde, das ist extrem schwer, oder? Und manchmal machen wir, und da nehme ich mich nicht raus, unsere Vergebung von dem abhängig, ob der andere auch Reue zeigt oder nicht. Jemand dabei? Darum geht es aber nicht. Jesus ist uns darin ein Vorbild. Lukas 23, Vers 34. Da hängt Jesus am Kreuz und betet laut hörbar: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich musste darüber nachdenken. Ich dachte, bitte, doch, die wussten, was sie tun. Die haben ihn mit Absicht umgebracht. Das war vorsätzlich. Falsche Aussagen und. Die wussten, was sie tun. Aber wisst ihr, Jesus meinte hier nicht diese menschliche Absicht, dass sie das taten, was sie taten und das auch so tun wollten. Es geht ihnen um eine geistliche Sichtweise, die Jesus hier zeigt und sagt: Hey, egal, ob ihr die ganze Tragweite versteht von dem, was ihr macht oder was ihr mir damit oder anderen zufügt, ich bitte um Vergebung. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus zeigt, warum wir, mit dieser Gleichnisgeschichte zeigt er, warum wir imstande sind, in der Lage sind, eine geistliche Haltung zu zeigen in Bezug auf Vergebung und auch, und so nenne ich es ganz bewusst, Versöhnungsbereitschaft. Weil wir unfassbar kraftvolle Vergebung und Versöhnung erlebt haben durch Christus. Und das möchte ich nochmal sagen. Und deswegen ist es auch klar, dass er sagt: Wenn es an euch ist, ihr Lieben, wenn es an dir liegt, habt mit jedermann, wie steht's da, Frieden. Jagt diesem Frieden nach, jagt dieser Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft nach. Also nachjagen ist nicht, wenn du mal Zeit hast, dann kümmere dich eventuell drum. Nachjagen ist ganz stark, dass du eigentlich nur einen Fokus hast und sagst: Hey, das habe ich im Blick und nicht das andere. Und wo Rache und alles Mögliche an Vergeltung, negativen Gedanken. Halleluja, es gibt einen Ort, es gibt ein Kreuz, wo das hin darf. Das ist manchmal zum Heulen, das stimmt. Es ist so. Wisst ihr warum? Weil das Gegenteil, und das will ich uns nicht verschweigen, das Gegenteil, wenn wir es nicht machen, ist weder kraftvoll, noch hilfreich, noch gesund. Warum? Wer nachtragend ist und nicht loslässt, der hat unheimlich viel zu schleppen und irgendwann verkrampfst du auch. Nehm das bitte mit. Wer nachtragend ist und nicht loslässt, der hat unheimlich viel zu schleppen und irgendwann verkrampfst du. Und ich glaube, und da bitte ich uns einfach ganz ehrlich zu sein, dass du das selbst schon wusstest, dass man das selbst merkt, dieses Loslassen, dieses Hinterhertragen und immer wieder Ratter, 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 das macht so kirre, das macht müde, das macht matt. Raubt die Freude und ehrlich, am Ende macht es auch manchmal krank. Achtung, richtig zuhören. Nicht, dass jemand rausgeht, das verbiete ich euch, bitte. Dass jemand rausgeht und sagt: Oh, der Stefan hat heute gesagt, da wird man krank. Wenn du jetzt also jemanden kranken siehst, dass die eine Richtung stimmt. Man kann davon krank werden. Nicht wer krank ist, hat das. Also Vorsicht. Ja? Naja, ich möchte das auch nochmal sagen, weil manchmal sind wir so unterwegs, dass wir so Sachen raushauen, auch Menschen gegenüber, und das ist eher Unbarmherzigkeit. Ja? Aber das kann so krank machen, das macht so matt und raubt die Freude. Und noch ein Kommentar wichtig: Vergeben und Versöhnen sind zwei Schritte, sind zwei Dinge. Bei Vergebung geht es um Loslassen, von deiner Seite her loszulassen. Und Versöhnung, das wünscht sich Gott auch, da geht es um Zusammenführen. Wieder zusammenkommen. Manchmal, in manchen Situationen, ist das nicht mehr möglich, weil vielleicht Menschen gar nicht mehr da sind, wo es dennoch wichtig ist, dass wir loslassen und vergeben. Irgendwelche Geschwister, Eltern, Menschen, die einem wehgetan haben und es tut immer noch weh, obwohl sie schon längst weg sind. Du kannst dich nicht mehr mit ihnen versöhnen, aber du kannst dein Herz frei machen, indem du Gott bittest, dir auch dabei zu helfen, loszulassen. Aber bei Versöhnung geht es darum, dass Wiederherstellung geschieht. Und ich mag dich einladen, je nach Situation. Es gibt auch Dinge, wo Menschen dir etwas angetan haben, wo es nicht darum geht, dass du deinen Peiniger oder schlimme Dinge, ja, zum Schluss wieder sagst, oh komm, wir sind wieder Big Buddies. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass beim Vergeben, dass du das Herz freikriegst und wenn es möglich ist und Gott Gnade schenkt, dass wir immer ein Herz haben, was offen ist für Versöhnung. Amen. Mit dieser Herzenshaltung. Immer im Wissen, dass wir selber Vergebung und auch Versöhnung brauchen. Und ein letzter Gedanke. Wisst ihr, bei diesen Sachen im Vergeben und sowas geht es bei uns oft so in Beziehungen, auch in Ehen und überall geht es immer darum, gefühlt, wer hat denn jetzt mehr Schuld? Damit ich mich nicht ganz so schuldig fühlen muss, muss ich gucken, dass der andere irgendwie mehr hat, dann darum geht es nicht. Darf ich das nochmal so deutlich sagen? Hör bitte auf, immer diese Schuldfrage zu stellen, wer jetzt mehr oder weniger schuld ist. Selbst wenn du nur 10% Schuld hättest, nimm Verantwortung für diese 10% und guck nicht, ob es 10 oder 90 und wer auch immer. Sei verantwortlich für das, was du verbockt hast. Und sag, bitte tut mir leid. Entschuldige bitte. Und warte nicht, wo du sagst, komm, ich habe 10, der andere 90, muss der kommen. Kann durchaus sein, dass der eine ganz andere Rechnung hat. Kennt ihr das? Du sagst, eindeutig, 10, 90. Dann redest du mit dem anderen und der sagt, sag mal, hast du in Mathe gar nicht aufgepasst. Ich habe 30, du 70. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir zanken uns über die Schuld. Und aber, ihr schmunzelt vielleicht, aber das ist zum Heulen, ihr Lieben. Wie oft passiert das? Und dadurch gehen Beziehungen kaputt, dadurch gehen Ehen kaputt, weil man darüber diskutiert, wer hat mehr Schuld. Sind wir denn, nee. Manchmal von allen guten Geistern verlassen. In so einer Situation, oder? Ich weiß nicht, warum Gott heute so stehen bleibt, aber ich glaube, es ist total wichtig. Er ist hier und er will dich frei machen. Weil es ihn genauso quält, wenn er sieht, wie du dich damit rumquälst. Und über Jahre, vielleicht Jahrzehnte nicht frei wirst und du dich wunderst, warum das so ist. Er sagt, bitte lass los. Diskutier nicht darüber. Das tut uns nicht gut. Wer gestern diesen Bibelleseplan gelesen hat, der wird jetzt ein lebendiges Beispiel vor Augen haben. Psalm 32, Verse 2 bis 3. Total ehrlich. Hier ein Psalm von David. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Was? Wie kann man denn mit Gott ein falsches Spiel treiben? Der merkt das doch eh. Und er sagt dann, wie er es gemacht hat. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Kennen wir nicht, oder? Leider doch. Doch davon wurde ich so schwach und elend. Wer Luther-Übersetzung im Hinterkopf heißt, der weiß, das zerfielen meine Gebeine. Das ist schon ganz schön makaber. Aber es ging mir echt nicht gut, will er damit sagen, dass ich nur noch stöhnen konnte. Was ich hier rauslese, ihr Lieben, verheimlichen macht kaputt. Und ich möchte dir sagen, lieber Mensch, Mann und Frau, ganz egal. Wenn du weißt, wenn ich jetzt sage, hör auf mit dieser Heimlichtuerei. Es mag sein, dass die Menschen um dich herum das nicht sehen. Aber Gott sieht das. Und das, wisst ihr, dem David hier tat es nicht gut. Und du weißt ja, dass es dir auch nicht gut tut. Es belastet die Beziehung, es belastet dich, diese Angst, oh, kommt's raus. Bring das ans Licht. bekenn das, bring das ans Licht und sag, bitte, Jesus, vergib mir. Und dann wird er dich an die Hand nehmen und die Schritte gehen, die einfach notwendig sind. Und wenn du hier sitzt und sagst, aber ich habe aber Angst. Ja, was ist denn besser? Die ganze Zeit mit dieser Last dich rumzuschleppen und sagen, oh, es kommt raus. Als zu sagen, ich möchte es ans Licht bringen und bin endlich frei und Heilung kann von Gott her fließen. Ich möchte dich da herzlich einladen dazu. Und vielleicht noch ein Satz dazu, wenn du sagst, boah, das kann ich mir gar nicht leisten. Die anderen Leute, die fallen vom Glauben ab. Ich bin jemand. Kann sein, aber zuallererst sind wir Menschen und Kinder vor unserem Vater im Himmel. Es ist ganz egal, wer du bist. Entschuldigung, dass ich das so sage. Es ist nicht egal, wer du bist, aber in dem Fall ist es egal, wer du in den Augen von Menschen bist. Schau lieber, wer du in den Augen deines liebenden Vaters im Himmel bist. Und bekenne, lass los. Und dann lass es doch mal darauf ankommen, wenn Gott dann Regie übernimmt, was dann passieren kann an Heilung und Kraft und Veränderung. Ich glaube, Gott kann das tun. Amen. Kommt ihr als Lobpreis-Band schon mal wieder nach vorne. Ich möchte uns gern einladen. Einladen, eine ganz persönliche Entscheidung zu treffen. In zweierlei Hinsicht. Wenn du merkst zum einen, das sind Dinge in deinem Leben, die gehören aus diesem Heimlichen, aus diesem Verborgenen raus ans Kreuz, wo du sagst, du bitte dich Herr um Vergebung, musst Dinge ans Licht bringen und bekennen, dann möchte ich dich einladen, dass du das tust, bevor wir gleich ins Abendmahl gehen. Deswegen haben wir es auch an diese Stelle ganz bewusst genommen. Vielleicht gibt es aber auch Dinge, die dir schwerfallen zu vergeben, weil du sagst, das war so heftig, es ist echt herausfordernd und dir fällt es schwer, Menschen loszulassen. Ich spreche mal noch nicht von Versöhnung, ich spreche von Vergeben. Dann mag ich dich genauso einladen und sagen, Jesus, bitte hilf du mir loszulassen. Ich will, entscheide dich dafür. Vergebung ist eine Entscheidung. Ich will vergeben. Dann will ich dich auch dazu auffordern. Bring das Jesus, beten, Gott loben, Abendmahl feiern mit gleichzeitig Hass im Herzen oder negativen Gedanken im Herzen, ist nicht das, was Gott sich wünscht. Und deswegen sind wir eingeladen, das zu ihm zu bringen, was uns hindert. Was du damit ebnest, ist Gott, ebnest du damit einen Weg, in deinem Herzen, in deinem Leben Heilung hineinzubringen. Zuallererst für dein Herz. Und ich glaube, Gott ist hier. Und er will das tun. Lass uns doch mal eine Minute an unserem Platz, einfach dort, wo du sitzt, Ruhe haben. Und das, was Gott vielleicht in deinem Herzen jetzt angestoßen hat, dass du drüber nachdenkst und dann möchte ich die Einladung aussprechen.